Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle pünktlich wieder hier sind, weil ich das Wort Prüfung erwähnt habe. Jetzt ist auch der Moment, in dem es sich gelohnt hätte, in der Vorlesung anwesend zu sein, aber ich nehme es auf und alle Informationen können Sie ja durch Fragen auch nachholen. Also ich ermutige Sie ja, das digitale Angebot wahrzunehmen. Insofern soll da jetzt kein wirklicher Nachteil entstehen. Aber wer nicht hier ist, kann natürlich jetzt auch keine Fragen stellen. Gut, also das ist das Deckblatt, da komme ich gleich hin. Es geht um die Modulprüfung dieser und der Donnerstagsvorlesung, also der Geschichte und Ästhetik von Computerspielen und der Spielegeschichte. Ich hatte in der ersten Vorlesung, auf die verweise ich auch immer gerne in die Einführung, ja so ein bisschen die Ziele erwähnt, um die es geht. Es geht darum, dass Sie Meilensteine der Computerspielgeschichte kennen und deswegen, also ist ein bisschen auch die Begründung, warum ich meine Vorlesung so mache, wie ich sie mache. Deswegen erwähne ich immer so viele Spiele. Sie sollen sich in dem Medium ein bisschen auskennen. Also Sie sollen in der Lage sein, ein Spielerlebnis zu beschreiben, unabhängig von so subjektiven wie Begriffen, gefällt mir gut oder ist total lahm. Also dass Sie begründen können, was da los ist. Das können Sie aber auch, das ist das eine, dass Sie ein konkretes Spielerlebnis beschreiben können. Das andere ist, dass Sie sich so ein bisschen auskennen und nicht nur in den Spielen, die Sie selber so kennen, sondern in dem Medium. Und eine Einordnung vornehmen können, Technik, Kultur und spielhistorisch, da komme ich unten noch drauf zu sprechen. Wichtig, und deswegen habe ich immer so den ersten Teil der Vorlesung dafür auch genommen, dass Sie werkästhetische Begriffe kennen. Das ist im Gegensatz zu Filmen, wo man ja so schon mit so Montageformen oder verschiedenen Kameraeinstellungen, das kennt man vielfach schon. Bei Spielen kennt man es vielfach nicht, es sei denn, man liest regelmäßig solche Reviews, in denen das ja auch vorkommt. Aber Schule bereitet Sie darauf überhaupt nicht vor. Da geht es nur um ganz andere Rezeptionsfragen und nicht so sehr um die Werkfragen. So, die sollen Sie dabei nicht nur kennen, das könnte man ja als Wörterbuch verteilen und sagen, lernen Sie das und definieren Sie das in folgendem Multiple-Choice-Test, haken Sie die richtige Definition ab. Es geht mir darum, dass Sie Ihren Wortschatz erweitern, die Grenze Ihrer Sprache ist die Grenze Ihrer Welt. Sie müssen Ihren Wortschatz erweitern und das können Sie nur, indem Sie es auch anwenden und nicht, indem Sie einfach irgendwelche Definitionen lernen. Deswegen geht es in der Hausarbeit darum, dass Sie die Begriffe verwenden und Sie sollten schon erwähnen, dass Sie sie auch kennen, aber Sie müssen jetzt sich nicht darum bemühen. Wenn Sie die richtig verwenden, gehe ich mal davon aus, dass Sie auch wissen, was es bedeutet. Sie sollen auch die Wechselwirkung zwischen Genres und Spielen kennen. Also so ein Spiel entsteht nicht einfach so, sondern hat immer eine Geschichte, die sich einerseits aus seinen verschiedenen Genres ergibt, andererseits natürlich auch wirkt es auf diese Genres zurück. So, mit der Hausarbeit wollen wir feststellen, wie weit diese Ziele von Ihnen erreicht wurden. Also es ist ja nicht nur meine Aufgabe, das zu präsentieren, sondern Ihre, das nachzuvollziehen. Die Aufgabe ist es, wird es sein, ordnen Sie ein Spiel Ihrer Wahl historisch ein und analysieren Sie das Spiel oder einen Spielausschnitt unter den in der Vorlesung behandelten medienästhetischen Gesichtspunkten. Ungefähr 15 Seiten, also so 27.000 Zeichen inklusive Leerzeichen habe ich mal angegeben. Das sind 15 Seiten, das klingt viel, ist es aber gar nicht, weil Sie, ich habe ja ein Dutzend Vorlesungen und zu jedem müssen Sie eine Seite schreiben und dann noch ein paar zur Einleitung. Also ich habe im letzten Jahr in der Regel von allen so 20 bis 25 Seiten bekommen und ich glaube nicht so, weil alle viel mehr machen wollten, sondern weil man für die Darstellung halt einen Platz braucht. Achso, das ist noch für die Klassiker der Spielegeschichte, also für die heißt jetzt nur noch Spielgeschichte die Vorlesung. Da ordnen Sie das Spiel systematisch in die Genregeschichte ein und benennen Sie die Einflüsse. Da kommen nochmal 5 Seiten dazu. Also insgesamt kommen wir auf 20 Seiten, von denen halt sehr viel deskriptiv sein wird. Was müssen Sie tun? Besuchen Sie die Vorlesungen oder hören Sie sich die Vorlesung an? Spielen Sie sich mit einem analytischen Blick durch die Spielegeschichte? Recherchieren Sie die historischen Kontexte, die ich ja nun zu den meisten Spielen gar nicht mitliefern kann? Üben Sie die Anwendung der spielästhetischen Merkmale. Also wenn Sie mal spielen, ob jetzt allein oder im Freundeskreis, dann versuchen Sie einfach mal über so ein Spiel zu sprechen. Am Anfang macht es Spielerlebnisse kaputt, wie bei Filmerlebnissen auch. Wenn Sie mal anfangen, narrative Analysen in Kinofilmen oder Fernsehserien loszulegen, keiner will mehr mit Ihnen gucken. Das gehört aber zur Profession dazu, dass Sie irgendwann, Sie werden einfach der oder die Person sein, die immer alles besser weiß und immer alles zerreden muss. Das ist halt so. Das ist in anderen Fächern ist das auch so. Niemand will mit Ihnen reden, wenn Sie Psychologie studieren und so. Also es gehört dazu, dass Sie als Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler einfach besserwisserisch werden in dem Bereich, weil Sie es irgendwann einfach auch besser wissen. So, aber es gibt so einen Zwischenstand, da machen sie sich selbst kaputt, weil sie dieses Gefühl haben, boah, das, wo ich sehe, merke ich ja, das funktioniert alles gar nicht so gut. Oder man achtet dann nur noch auf die Grafik-Shader und verdammt, da hätten sie doch irgendwie das anders machen. Ich kann Ihnen versichern, der ästhetische Genuss kommt wieder, wird dann aber besser als vorher. Also es wird einfach eine bewusstere Wahrnehmung der Medien. Das gilt bei anderen Medienproduktionen auch. Lassen Sie sich von guten Spielekritikern inspirieren. Ich habe ja meine Liste da aufgegeben, die zum Teil wirklich sehr gut sind, zum Teil natürlich dann aber auch so an ihr Publikum denken und nicht alle, also so der Angry Video Game Nerd, da kann man immer zwei Drittel kann man streichen, weil das halt Inszenierung ist. Und der Ben Crosshaw, da kann man das meiste streichen, aber die haben ja immer so brillante, also man sieht, die wissen genau, auf was sie achten und haben dann so ihren Stil, das darzustellen. Es gibt einige, die dann besser geeignet sind. Also Chris Franklin empfehle ich immer, den Stephen Bray, der ist schon leider viel zu früh verstorben, aber seine Bioshock-Analyse ist beispiellos. Das müssen Sie erstmal hinkriegen. Matthew Mitosis, der sehr stark auf die Spielmechanik abzielt, also zum Teil aber sehr unorganisiert ist, weil er es chronologisch macht. Also Sie haben alle so, Sie führen wieder und so eine richtig wissenschaftliche Analyse von Spielen gibt es nicht. Aber es gibt einige sehr gute, erfahrene Spieler, die auch imstande sind, sich auszudrücken. Wenn Sie auf die Ebene kommen, sind wir schon alle sehr zufrieden. Ihr Ziel ist es nicht, dass Sie Reviews schreiben und dann in der GameStar anheuern. Das werden Sie dann auch können, aber eigentlich möchten wir Sie darüber hinausbringen. Nur der erste Schritt ist, dass Sie erstmal gute Reviews schreiben, ohne diese komische Punktevergabe. Und danach können Sie sich immer noch mit dem medialen Gehalt beschäftigen, der dort üblicherweise verlassen wird. In der Hausarbeit begründen Sie eine zentrale These, wobei Sie in drei Abschnitten vorgehen. Historische, systematische Einordnung und eine medienästhetische Analyse. Das Dokument übrigens, Sie müssen gar nichts mitschreiben, stelle ich Ihnen auch zur Verfügung. Also es ist jetzt kein geheimes Wissen, was Sie nur hier kriegen. Die grundlegende Gliederung hatte ich in der ersten Vorlesung schon mal erwähnt. Ich habe sie inzwischen noch ein bisschen angepasst, weil es mir besser erscheint. Gehen Sie so vor, spielen Sie dieses Spiel, damit fängt es an. Schauen Sie den Film. Sie können sich natürlich über YouTube-Videos informieren, aber irgendwann, und vielleicht merke ich es auch nicht, weil Sie auf der Analyseebene gar nicht so weit kommen, dass es notwendig ist. Aber ich empfehle Ihnen doch, das Spiel nochmal zu spielen, um auf die zentralen Punkte hinzuweisen. Oder die zentralen Punkte herauszuarbeiten. Nicht notwendigerweise das gesamte Spiel. Also Sie können, gerade wenn Sie ein größeres Spiel haben, durchaus auch so einen kleinen Abschnitt nehmen. Es erweist sich sogar so, dass kleine Ausschnitte besser analysierbar sind als das ganze Spiel. Sie können nicht über die Grafik in Call of Duty schreiben. Das ist viel zu viel. Aber Sie können halt die eine Szene nehmen und sich mal anschauen, wie die Grafik da aussieht oder die Narration oder der Sound. Dann fassen Sie in der Einleitung den Kontext des Spiels zusammen. Das ist noch keine Analyse, sondern eine Übersicht, wann wurde das Spiel veröffentlicht, auf welcher Plattform. Also das sind so diese produktionsästhetischen Anmerkungen, die man da machen kann. Für was wurde das alles veröffentlicht und auf was spielen Sie es? Haben Sie eine PC-Version, haben Sie eine Konsolenversion? Das ist nicht unerheblich, weil Spiele sich ja auch zum Teil dann je nach Dispositiv unterscheiden. So, das können Sie hier unterbringen in der Einleitung, mit was für einem Spiel haben wir es eigentlich zu tun. Und dann kommt die zentrale These. Was zeichnet das Spiel aus? Was ist bemerkenswert? Stellt es irgendetwas in besonderer Weise dar? Was ist der Zusammenhang der narrativen, der ludischen Elemente? Stichwort ludonarrative Dissonanz. Aber es gibt ja auch andere Dissonanzen in solchen Spielen. Also zwischen der Grafik und dem Spiel oder so. Wie ist die Wirkung auf den Spieler, also auf Sie jetzt gewesen? Das kann man als These formulieren. Und wenn ich sage, das ist ein tolles Spiel, ist es zu wenig. Das hatte ich im letzten Jahr ganz häufig, so dieses ein Meilenstein der Spielegeschichte, eine Krone der Zelda-Reihe. Ist gut, also ist nett, ist so eine Aussage, aber ist ein gutes oder kann auch sagen, ein schlechtes Spiel reicht nicht aus. So, also Sie sind halt nicht der Angry Video Game Nerd, der sagt, es ist ein schlechtes Spiel, aber wobei ihr begründet es ja auch immer ganz gut. Sie sollten also präziser, warum ist es ein Meilenstein, was macht dieses Spiel zu einem besonderen Spiel und was macht es zu einem guten Spiel? Die These muss nicht besonders originell sein, also Sie müssen jetzt noch keine großen medientheoretischen Versuche hier aufstellen, das machen wir im nächsten Jahr. So im zweiten Jahr fangen wir an, in die Game Studies zu gehen und dann lernen Sie auch wissenschaftlich mit Theorien an Spiele ranzugehen. Sie sollen aber erstmal begründen, weg von diesen subjektiven, nicht überprüfbaren Urteilen zu überprüfbaren Urteilen. Ist ein Meilenstein, weil es folgende Spielmechanik in das Genre gebracht hat. Weil GoldenEye ist ein Meilenstein, weil es der erste Shooter auf einer Konsole war, der funktionierte. Also solche Aussagen, das können Sie auch irgendwo finden. Also es ist meistens auch nichts, was jetzt wirklich von Ihnen kommt. Aber Sie sollen mal lernen, überhaupt eine These zu begründen. Also These aufstellen bezüglich eines Spiels und die zu begründen. Und nicht so eine generische These ist ein tolles Spiel. Das reicht nicht. Und die steht am Anfang. Die formulieren Sie mal kurz. Ist auch wichtig, dass so eine da ist, weil sonst verlieren Sie sich in Ihren Analysen im Abertausendsten. Dann ordnen Sie das Spiel historisch ein, komme ich unten noch hin, also Technik, Kultur und Spielgeschichtlich. Dann systematisch im Genre, das kann man trennen, den 3.3 und 4 ist auch ganz gut, muss man nicht unbedingt machen. Also eine spielgeschichtliche Einordnung ist häufig schon eine Genre-Einordnung. Aber die Systematik sieht anders aus als eine Historik, das sage ich unten, habe ich noch die Ausschnitte. Dann kommt die formal-ästhetische Analyse. Also beschreiben Sie die technischen, audiovisuellen, narrativen, ludischen und performativen Merkmale. Also audiovisuell ist halt Animation, Grafik, Sound, vielleicht Filmästhetik kommt noch rein. Narrativ hatten wir diese Narrationsvorlesung, also nach Figuren, Setting, Konflikten, solchen Dingen. Ludisch sind die Regeln und die Spielmechaniken, die wir jetzt ja gerade also in der letzten Woche angefangen haben, heute zur Ökonomie, jetzt gibt es da noch KI und Physik. Also die müssen Sie dann entsprechend auch noch rausarbeiten. Und performativ ist halt tatsächlich, wie der Spieler damit umgeht. Nutzen Sie dabei Fachbegriffe. Also das, was ich Ihnen hier ja Woche für Woche vorstelle, da sollen Sie auch zeigen, dass Sie das können. Also wenn wir eine narrative Analyse machen, schreiben Sie mir bitte nicht die Geschichte auf. In Zelda geht ein Link, zog los. Und so. Also das nennt man Synopse, das braucht es auch, aber das will ich nicht. Also das ist nicht gut, wenn Sie das schreiben. Die meisten Spiele verdienen das auch nicht. Also es ist nicht eine narrative Analyse, nochmal die Geschichte. Deswegen aufpassen, wenn Sie Ihr Lieblingsspiel nehmen, wo Sie Ihre Kindheit mit verbracht haben und was Sie noch so im Herzen tragen. Häufig fehlt da die kritische Distanz zu dem Werk und dann wird halt genau beschrieben, wie Link in seinem Dorf groß geworden ist und das ist alles ganz süß, aber es hat mit wissenschaftlichen Analysen so gar nichts zu tun. Das ist ein Teil, den braucht man mal, aber gar nicht hier. Und die Beschreibung des Verhaltens der KI, die dann springt sie dahin und dann macht sie das, ist auch keine ludische Analyse. Zur KI-Analyse machen wir nächste Woche, glaube ich, die Vorlesung. Ja, dann kriegen Sie ein paar Begriffe, wie Sie KIs beschreiben können und nicht einfach, was die macht. Das ist, reicht auch nicht aus. So, und dann also analysieren Sie das und analysieren Sie das in Bezug auf Ihre These. Sie wollen klar machen, das ist ein tolles Spiel, weil die KI so glaubwürdig ist, dann müssen Sie natürlich, oder weil die Welt so immersiv ist, dann müssen Sie halt die Grafik beschreiben und die KI beschreiben, immer in Bezug auf Ihre These. Macht sich gut. Zum Schluss können Sie die nochmal wiederholen und mal kurz die Konsequenzen diskutieren, so als Abschluss Ihres Textes. Der Hauptteil geht aber hierfür drauf. Also sowas ist, Gott, das ist halt ein Absatz und das ist zum Schluss dann nochmal ein längerer Absatz vielleicht. Also das ist nicht so die große Sache. Hier können Sie ein paar Sachen aufschreiben, aber Sie dürfen ja alles nutzen. Das ist ja eine Hausarbeit, da können Sie ja zitieren, was Sie wollen und Sie finden diese Informationen, finden Sie alle, aber da müssen Sie die nicht nochmal episch auswälzen. Es reicht, dass Sie halt das so zusammenfassen, dass klar ist, um was es Ihnen geht. Das finden Sie nicht so oft, die Thesen. Also da müssen Sie auch mal sich nach überlegen, ob Sie vielleicht auch eine These formulieren können, die es in dieser Form noch nicht gibt. Und was Sie auch nicht finden, also bei einer Historie gibt es das zum Teil, da müssen Sie selber auch tätig werden. Denn jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, die Sie kompakt darstellen sollen. Klar, Sie können da jetzt auch sich groß ausbreiten, müssen Sie aber gar nicht. Gewichten Sie Technik, Kultur und Spielegeschichte in angemessener Form, hängt so ein bisschen von Ihrer zentralen These ab, aber Sie sollten alle Bereiche zumindest erwähnen. Unterschiede in der Qualität der Darstellung und damit auch in der Bewertung ergeben sich, wenn Sie aus einer reinen Aufzählung von historischen Meilensteinen Hinweise darauf geben können, welche Ereignisse, Personen und Werke das Spiel beeinflusst haben. Also einfach so Historie, es gab die Spielerei hat sich so und so entwickelt, dann kommt so eine Liste, am besten noch mit so Spiegelstrichen davor, ist ja schon nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht gut. So, also das ist ja richtig, aber man kann es auch besser machen, indem Sie präziser die Einflüsse aufzeigen können, desto besser wird die Argumentation. Ein Ausblick auf die von Ihrem Spiel beeinflussten Titel gehört ebenfalls zur historischen Einordnung. Also wohin hat das? Also die Geschichte geht nach hinten und nach vorne, wenn Sie so wollen. Nicht nur nach vorne, aber auch nicht nur nach hinten. Sie dürfen auch gerne über den in der Vorlesung behandelten Zeitraum ausgreifen, weil ich wahrscheinlich doch nur bis ins Jahr 2000 schaffe, in den Wochen, die uns noch bleiben, und Sie vielleicht ein Spiel wählen von 2008, also dann müssen Sie sich halt selbst informieren. Wichtig ist, historische Aussagen müssen belegt werden. und sei es mit einer Webseite. Was anderes haben Sie ja vermutlich ähnlich. Nicht. Fachbegriffe müssen Sie nicht belegen. Also da gibt es ein Parallax-Scrolling, das sieht man. Also wenn man weiß, was Parallax-Scrolling ist, dann kann man sehen, ob das stimmt. Das müssen Sie nicht nachweisen, also indem Sie irgendwelche Screenshots machen. Das kann man sehen, wenn man das Spiel vor sich hat. Aber zu sagen, dass es wurde halt von dem Macher aus dem und dem Grund Pac-Man entstand, weil der Macher auf eine Pizza geschaut hatte, also das, so, und deswegen kam diese Pac-Man-Form her, das ist erstmal so ein Satz. Den müssen Sie aber irgendwo nachweisen. Also es kann ja auch sein, dass es so eine Urban Legend ist, aber Sie müssen zumindest, wenn Sie zu so einer Aussage kommen, die nicht offensichtlich in dem Spiel drinsteht, müssen für meine Mutter, dann kann man sagen, dass das Spiel gewidmet wurde, das kann man dann im Spiel nachweisen, ansonsten müssen Sie halt einen Beleg liefern. Weil sie im Gegensatz zur formästhetischen Beschreibung der reinen Rezeption nicht zugänglich ist. Geschichte, und das auch wichtig ist, nicht nur die Spielegeschichte oder die Geschichte der Spieleserie, und da verlassen Sie dann auch die Wikipedia, die in der Regel Spiele analysiert im Rahmen ihres Genres oder im Rahmen ihrer Spielereihe oder ihrer Franchise. Sie umfasst auch die Kultur- und Technikgeschichte. Gerade die Kulturgeschichte wurde im letzten Jahr so häufig vernachlässigt, weil vielen gar nicht klar war, wie sie das machen. Jetzt, was mache ich denn in meiner Geschichtsvorlesung? Ich gehe mit Ihnen jedes Genre, also die großen Genres, Action, Science-Fiction, Horror, Fantasy, die gehen wir ja auch nach. Das mache ich ja nicht umsonst, dass ich Ihnen über Filme und Bücher berichte, die dieses Genre geprägt haben, weil die meisten Computerspiele aus diesem Genre sich einfach bedienen und dann auch wenig subtil darin sind, zu sagen, ja, die Narration ist eh egal, wir bauen hier einen Drachen und einen Ritter und rette die Welt und das ist dann die Story. Das kann man Spielen vorwerfen, wird es ja auch regelmäßig gemacht und Spiele sind da ja auch noch nicht gut drin, ihr Genre abzubilden, also viele zumindest, aber nichtsdestotrotz sind das alles Figuren, Settings, Ereignisse oder so handlungstypische Handlungsmuster, die sie woanders finden, die auch woanders in die Welt gekommen und verbreitet wurden. Das ist Teil der Kulturgeschichte. Welche kulturellen Werke, das sind meistens Filme und Bücher, aber auch Comics, kann aber auch gern die Oper sein, also Tolkien hätte ohne Wagners Ring der Nibelung sicherlich seine Geschichte nicht so geschrieben. Das sind alles Werke, die man als Kultur bezeichnet oder Kulturprodukte und die wiederum in einem historischen Zusammenhang stehen, der dieses Spiel beeinflusst. Darum geht es. Wenn Sie Zelda analysieren, handelt es sich ganz klar um ein Fantasy-Setting, aber die spitzen Ohren und die grüne Kleidung, die haben sich die Macher in Japan ja nicht selber ausgedacht. Und dann gehen Sie halt hin und gucken mal, wie hat sich die Fantasy eigentlich entwickelt? Und dann schauen Sie, und dann klar, das finden Sie auch alles im Netz, die Genreentwicklung, die finden Sie in meiner Vorlesung und im Netz, wie auch immer Sie dann nachsuchen. Aber das ist der Grund, warum ich das Woche für Woche durchgehe, um klarzumachen, auch die Computerspiele, die sich so gerne mit sich selbst beschäftigen und sagen, ja klar, Zelda basiert auf dem Spiel von 1980, Bard's Tale. Und also irgendwie beginnen alle Spiele bei Pong und dann hat sich wie aus dem Nichts ein reichhaltiger Kosmos entwickelt. Aber dass fast alle Science-Fiction-Spiele auf Star Wars und alle Fantasy-Spiele auf den Herrn der Ringe zurückgehen, das wird entweder als bekannt vorausgesetzt oder gar nicht erwähnt. Und das ist Ihre Aufgabe, das in der Kulturgeschichte nochmal deutlich zu machen. Das ist jetzt auch nichts Überraschendes, worauf man nicht kommt, aber interessanterweise schreibt es halt niemand jemals auf. Meine persönliche Begründung ist, dass Spiele so lange ausgegrenzt wurden, weil sie ja dann doch so als das Schmuddelmedium der Jugend galt, so Spielzeug, und das sehen wir auch in den 90ern und bis ja heute wirkt es nach, also wenn es keine Zeitverschwendung, nee, wenn es nicht schädigt, ist es zumindest Zeitverschwendung, aber so richtig ernst nehmen muss es niemand. Und das hält bis heute nach. Es ist heute nicht mehr so, die Diskussion ist da weiter, aber man wurde über Jahrzehnte hinweg so als, ach, was ihr da macht, ist doch egal, und dann hat sich diese Szene halt gesagt, ja, dann ist uns auch egal, was ihr macht. Dann schreiben wir halt unsere Geschichte selber mit uns. Und das ist Ihre Aufgabe eigentlich als Spielwissenschaftler, irgendwann das auch aufzubrechen und sagen, nein, Spiele standen immer in einem kulturellen Kontext, werden es auch weiterhin, verheimlichen das ja auch gar nicht. Aber dann muss man es in Ihrer Rezeption und in Ihrer Analyse auch berücksichtigen. Es gibt fantastische Analysen zu einzelnen Werken, wo solche kulturellen Einflüsse nachgewiesen werden, aber es gibt viel zu wenige davon. Es ist wirklich, es sind tiefhängende Früchte, man muss ja gar nicht lange gucken, man muss es nur mal machen. Und deswegen lege ich so viel Wert auf eine kulturgeschichtliche Betrachtung und achten Sie mal darauf, wie viel Kulturgeschichte ich in meiner zweiten Vorlesungshälfte unterbringe. Das mache ich ja nicht einfach nur so, sondern das Ziel ist, dass Sie das dann auch nutzen können. So, also Elfen und Feen müssen, also sie müssen jetzt konkrete Quellen nachweisen. Sie müssen jetzt nicht die Geschichte des Fantasies, das kann man nicht schaffen in den 5 Seiten, die sie da haben. Aber sie sollten zumindest klar machen, sie wissen darum, sie wissen auch so ein paar zentrale Werke und sie kennen die Meilensteine und sie wissen dort, in welchem Genre sie sich bewegen und welche Klischees dann wo aufgegriffen werden. Die aufzählende Wiederholung der Vorlesungsinhalte ist kein Zeichen inhaltlicher Souveränität. Also es geht nicht, dass Sie nachweisen, dass Sie meine Vorlesung gehört haben. Das glaube ich Ihnen, weil Sie sich das angehört haben. Sondern Sie müssen das gezielt auswählen, was in dieser Vorlesung für Ihr Thema jetzt relevant ist. Die Bezüge zur Kulturgeschichte müssen in den meisten Fällen selber recherchiert werden, weil ich nicht für jedes Spiel alle kulturellen Merkmale oder alle kulturellen Bezüge herstellen konnte und auch die Kulturgeschichte der Science Fiction ja bei mir dann doch sehr lückenhaft ist. Aber es gibt mir mehr so einen Eindruck, wo man es finden kann und wo man es wiederfinden kann. Sie stellen damit aber auch eine besondere eigene Leistung dar, die vor Ihnen in der Regel noch niemand gemacht hat. Interessant. Und wenn, dann verlassen Sie dort, die Wikipedia ist fantastisch, die englische, sage ich immer wieder, für Spiele, also um Spiele so in ihrem Genre einzuordnen und auch die spielmechanischen Analysen sind schon in vielen Fällen ganz hilfreich, also zumindest die Beschreibung, aber kulturgeschichtlich kommt da nichts, weil es halt eben niemand macht und man kann auch von niemandem abschreiben, der das macht. Und das ist genau das Ding. Sie finden es aber in keinem Blog, weil die alle aus der Wikipedia abschreiben und, oder ihre eigene Meinung dazu haben, aber auch nie auf die Idee gekommen sind, das damit quer zu verbinden. Und Sie finden ein paar und da ist es dann wirklich interessant, das mal nachzuvollziehen. Also, so bereiten Sie sich darauf vor, vergrößern Sie Ihr Repertoire der Ihnen bekannten Spiele, analysieren Sie die Spiele und informieren Sie sich über die Einordnung Technik, Kultur und Spielegeschichte. Man kann auch sagen, vergrößern Sie Ihr Repertoire an genretypischen Filmen, Comics, Büchern oder auch Brettspielen, was auch immer. Also Ihr kulturelles Repertoire, vergrößern Sie das, dann können Sie Beziehungen herstellen. Zweiter Punkt, systematische Einordnung. Da ordnen Sie das in seine verschiedenen Genres ein, also technische, narrative, audiovisuelle, performative und vor allem ludische Genres. Das ist die Donnerstagsvorlesung. Eine systematische Einordnung verordnet ein Spiel als Genrevertreter. Wie macht, man sagt ja, es ist ein Fantasy-Rollenspiel. Kann man so sagen, man muss es nachweisen. Was macht es zu einem Fantasy-Rollenspiel? Fantasy, müssen Sie es narrativ nachweisen, also wieder an den Figuren, an den Settings, an den Problemen und an den Dingen, die in der Welt auftauchen. Rollenspiel müssen Sie ludisch nachweisen. Gibt es die entsprechenden Spielmechaniken, die ein Rollenspiel ausmachen? So, diese Merkmale sollten an genretypischen Beispielen eingeführt werden, die Sie im historischen Teil vorgestellt haben. Sie sagen ja, die Geschichte des Fantasy ist diese und jene. Also gehören zum Fantasy folgende Merkmale, also irgendwie Zauberei gehört rein und kein, nicht so viel Technik und solche Dinge. Und das zeigen Sie dann anhand des Spiels, was Sie vor sich haben, dass diese Merkmale dort auch auftauchen. Damit verdeutlichen Sie, dass Sie das Genre verstehen und die Einordnung nicht einfach irgendwo abgeschrieben haben. Weil klar, irgendjemand äußert sich immer dazu, was es ist, aber es wird meistens nicht begründet. In der Wikipedia haben Sie rechts so eine schöne Synopse, also was, wann wurde es gemacht, für welche Plattform, wann kam es in Japan, Europa, Amerika raus, welches Genre ist es. Das ist schön, aber es wird gar nicht begründet. Man erwartet, dass das jedem klar ist, dass es sich um ein postapokalyptisches Adventure handelt. Das Durchdeklinieren genretypischer Merkmale, wieder Spiegelstriche, reicht ebenso wenig aus wie die Aufzählung typischer Genrevertreter. Sie müssen es immer auf Ihr konkretes Spiel beziehen. Ein Hinweis noch, die Analyse des technischen Genres war nämlich im letzten Jahr auch kompliziert, ist jetzt keine Wiederholung der Merkmale. Also es handelt sich um ein Spiel für die PS2, was 2001 rauskam. Das ist nicht das technische Genre, sondern es ist ein Konsolenspiel. Und Konsolen haben eine ganz eigene Form der dispositiven Struktur, wo wird es gespielt, wie wird es gespielt, was für Spiele, ich besitze das Spiel und muss nicht jedes Mal nachwerfen, es ist für Micropayment gänzlich ungeeignet, zumindest bis in die aktuelle Generation der Konsolen. Und solche Dinge sorgen dafür, dass, aber dafür kann ich einen Spielstand speichern, was ich bei anderen Spielen vielleicht nicht so einfach machen kann. So, und solche Dinge sorgen dafür, dass man sagen kann, ich muss es aber an einem festen Ort spielen, kann es nicht im Bus mitnehmen. Also das heißt aber auch, ich kann davon ausgehen, dass die Leute vielleicht mal eine Stunde oder zwei am Stück spielen können, im Gegensatz zu den mobilen Casual Games, wo man jederzeit abbrechen können muss. Also das sind so Dinge, die das technische Genre eben als Dispositiv ausmachen und nicht so sehr die technischen Rahmenbedingungen oder technischen Merkmale, die das Spiel hat. Also lernen Sie diese Genres mit Ihren Merkmalen und typischen Vertretern. Das heißt, hören Sie sich die Donnerstagsvorlesung an, da machen wir genau das. Für jedes Genre deklinieren wir ganz viele Vertreter durch. Sie müssen davon aber das rauspicken, was für Ihre Analyse wichtig ist. Dann gibt es die, also Fragen gerne jederzeit, aber auch zum Schluss nochmal. Dann gibt es die medienästhetische Analyse oder Analysen. In diesem Abschnitt beschreiben Sie das Spiel oder den Spielausschnitt mit den in der Vorlesung angesprochenen Begriffen, also mit dem ersten Teil der Dienstagsvorlesung. Dabei zeigen Sie, dass Sie die Begriffe verstehen und korrekt anwenden können. Korrekt anwenden bedeutet auch, dass Sie auf die Abwesenheit eines Merkmals hinweisen. Also nicht nur, was da ist, sondern auch, was überraschenderweise nicht da ist. Das muss man nicht übertreiben, wenn Sie ein 80er-Jahre-Spiel nehmen sollten, was nie jemand tut. Da müssen Sie natürlich nicht sagen, welche Grafik der 90er und Nuller und 10er Jahre es alles nicht gibt. Aber wenn Sie ein Spiel nehmen, dann ist schon wichtig, ob haben Sie statische oder dynamische Schatten, ist es Normal oder Parallax Maps oder gibt es Environment Reflections oder nicht. Insbesondere wenn zur gleichen Zeit oder 2 Jahre vorher schon ein Spiel rausgekommen ist, was das konnte, dann ist ja schon überraschend, dass die nicht aufgeschlossen haben. So, also das sind solche Dinge, da sind wir wieder bei den Vergleichen, da komme ich noch dazu. Das ist gar nicht schlecht, dass Sie nicht nur zeigen, ich kenne dieses Spiel, sondern ich kenne auch den Kontext, historisch, aber auch Spiele, die in dem Umfeld auf diesem Dispositiv entstanden sind. Und dann kann ich vergleichen. Begründen Sie Ihre Urteile im Kontext des Spiels. Extrapunkte gibt es auch hier, wenn Sie die von Ihnen dargestellten Merkmale mit anderen Titeln vergleichen können. Wenn es Ihnen also gelingt, eine formästhetische Entwicklung aufzuzeigen. Also, dass wir eben klar machen, wir befinden uns im Jahr 2004 oder 2014, da ist ja einiges vorausgegangen und inwiefern merkt man das diesem Spiel an. Lernen Sie also die formästhetischen Begriffe und mein erster Teil, der besteht ja eigentlich nur aus Vokabular. Ich bringe Ihnen ja auf jeder Folie einen Begriff, den Sie dann auch verwenden können, also nicht auf jeder, aber auf vielen. Und üben Sie die Anwendung in konkreten Beispielen. Werden Sie ein unausstehlicher Gesprächspartner bei Spielen. Leuten, die jetzt nicht hier sitzen, indem sie immer sagen, ja, man muss das ja auch so, ist alles noch komplizierter. Gehört dazu. Das lässt sich gut in Gruppenarbeit trainieren, Spieleabenden, wo auch immer, wobei sie ihre Beobachtung mit Produktionsnotizen, Reviews, Making-ofs oder Postmortems abgleichen sollen. Also es gibt ja auch eine Menge Dokumente im Netz, die sie da finden können. Jetzt noch ein paar allgemeine Hinweise. Habe ich auch schon mal. Es ist überhaupt nicht das Ziel, dass Sie meine Vorlesung nachbeten können. Also, dass Sie jeden Begriff aus der Vorlesung sozusagen abhaken, Strich, ist nicht da, ist da, ist nicht da. Oder alles, was Ihnen zum Thema der 90er Jahre einfällt. Ich bringe mehr so Tupfer, also dann gibt es halt dieses und jenes. Hatte ich aber auch schon in den 90er Jahren, gab es Pokémon, David Hasselhoff und den Cyberspace. So, no, also weil das halt auf 3 Folien auftauchte. Darum geht es ja auch gar nicht, dass Sie meine Vorlesung nacherzählen, sondern dass Sie gucken, was brauche ich aus der Vorlesung, aber auch drumherum, das Netz ist voll, an Kontexten, die ich gebrauchen kann. So, Sie sollen die Kontexte und Fachbegriffe gezielt auf das ausgewählte Spiel anwenden und um Ihre These zu begründen. Die Anforderung, Vergleiche mit anderen Spielen herzustellen, ist ernst gemeint. Dabei müssen und sollen nicht nur Vorgänger, also wenn Sie eine Reihe haben, nicht nur die Spiele davor und danach berücksichtigt werden, sondern auch andere Genrevertreter oder andere Spiele. Zeigen Sie, dass Sie sich im Medium auskennen. Wenn Sie sagen, ich kenne mich im Medium ja gar nicht aus, das ist halt das Drama, aber das ist ja das Ziel der Vorlesung, dass Sie sich dort auskennen, dann müssen Sie halt entsprechend nacharbeiten. Und wenn es total unfair ist, dass die sich so gut auskennen, weil es da Vergleiche anziehen, so ist es halt bei Prüfungen, wer besser ist, aus welchen Gründen, nicht nur aufgrund der Lehrveranstaltung, sondern aus biografischen Gründen, der hat es dann halt auch leichter. Das ist in dem Fall auch so. Und Sie müssen mir nachweisen, dass Sie eben so ein bisschen entweder gespielt haben oder sich mit Spielen beschäftigt haben. Querverbindungen, um die es also geht, sollen dann auch nicht so willkürlich hergestellt werden, sondern, also nicht nur, das ist, in GTA kann man Auto fahren, anders als in Zelda, wo man reiten muss. Ja, ist korrekt, ist auch ein Vergleich, aber tatsächlich kann man jedes Spiel mit jedem vergleichen, ohne dass es sinnvoll ist. Also nicht so, ich kenne 10 Spiele und dann gucke ich mal, ob es in anderen ist, sondern nein, man guckt dann, wie ist es in GTA, wie ist es in anderen in urbanen Räumen spielenden Open-World-Spielen. So. Also dann kann man mal schauen, da kann man Motorrad fahren, hier kann man aber auch Fahrrad fahren. Aha, und dann habe ich also andere. Und hat das irgendeine Auswirkung, dass man hier Fahrrad fahren kann und da nicht? Oder dass man vielleicht sogar auch reiten kann? Aha, also man muss nicht irgendwie anders als in irgendeinem beliebigen Spiel oder so wie in beliebigem Spiel kann man Auto fahren, so wie, obwohl im Rennspiel und GTA kann man durchaus vergleichen. Da müssen Sie mal gucken, wie Sie diese Vergleiche herstellen. Lieber Vergleiche einzelner Elemente sind weniger wert als begründete Verbindungen. Das basiert auf, man kann in GTA Auto fahren, das konnte man schon in Teil 3 und schon in Teil 2, aber nicht in Teil 1. Und dann kann man vielleicht auch irgendwo nachlesen, seit wann man das konnte und was die Besonderheit war. Wahrscheinlich konnte man es auch in Teil 1, weil es ja nicht umsonst GTA heißt. Oder wurde inspiriert von. Wenn Sie sowas behaupten, weisen Sie es nach. Also irgendein Blog-Eintrag im Postmortem oder irgendjemand, der bei der Produktion dabei war und gesagt hat, ja klar, wir haben dieses Spiel gespielt, gesagt, das wollen wir auch, das Feature. Swupp, jetzt haben Sie einen Nachweis. Sie werden nie einen wissenschaftlichen Nachweis finden, also ganz selten, weil es zu wenig Analysen gibt. Wenn Sie ein bisschen stochern, finden Sie auch Analysen. Es gibt ein ganzes Journal, was sich nur mit Spielanalysen beschäftigt. Ich erwarte aber gar nicht, dass Sie auf der Ebene jetzt schon besonders umtriebig sind. Sie müssen aber auch nicht jeden Blogger-Eintrag eines Schülers nehmen und sagen, ja, der hat es gesagt, dann wird es auch stimmen. Also so ein bisschen Urteilskraft, was die Quelle angeht, traue ich Ihnen schon zu. Aber es muss jetzt keine wissenschaftliche Quelle sein. Am besten ist noch eine differenzierte Gegenüberstellung. Anders als in dem ansonsten mechanisch ähnlichen Spiel wie diesem kann man Vergleiche herstellen. Qualifizierte Vergleiche sind erstrebenswerter als die einfachen anders als dort oder wie hier. In Tetris kann man Blöcke, so formale Anforderungen. Bitte keine Bewerbungsmappen, die Sie für 5 Euro kaufen müssen. Ich nehme das Ding eh raus und das fließt auch in die Bewertung nicht ein. Und das habe ich noch nie jemanden gesehen, der sagt, boah, der kann sich so eine Mappe leisten. Schon eine gute Arbeit. Also das wird Ihnen irgendwie in Bewerbungstrainings erzählen, guter Gesamteindruck, sind wir drüber hinweg, iFest ist rum. Also bitte eine Hülle mit transparentem Cover, damit ich nicht immer das aufschlagen muss, um zu wissen, wer es geschrieben hat. Das ist für, ich habe dann oben 70 von diesen Werken, vereinfacht den Workflow. Wenn Sie Hüllen benutzen, dann transparentes Cover. Ich nehme aber auch zusammengeheftete Blattsammlungen. Bitte nicht lose Blattsammlungen, wenn mir das runterfällt, kriege ich es nie mehr zusammen. Also denken Sie mal ganz pragmatisch, aber Sie sollten schon, also klar, vernünftigen Blocksatz benutzen oder hier Satz benutzen, aber es ist keine Bewerbung. So, Studiengang, Name, Matrikelnummer, Veranstaltung, Datum auf dem Titelblatt angeben, das sieht dann ungefähr so aus. Kreative Titelblätter ist nett, manchmal steht der Name da unten, manchmal steht er hier. Also vereinfacht mir den Prozess, wenn ich weiß, da oben steht der Name, die Matrikelnummer, hier steht das Spiel und das Datum, an dem es abgegeben wurde. Und hier ist die Veranstaltung. Ich habe nämlich nicht nur von Ihrer Veranstaltung Hausarbeiten, sondern auch von anderen. Also solche Details gehören da drauf. Ich gucke aber nochmal, ob noch zusätzliche Informationen wichtig sind. Das ist das Deckblatt, bitte, an dem Sie sich orientieren. Das muss nicht schön sein, es muss funktional sein. So, was haben wir noch? Wo sind wir hier? Ach, formale Hinweise. Binnengliederung mit Zwischenüberschriften helfen, also dass Sie, wenn Sie eine formale Analyse machen, dann sagen, jetzt kommt die Narration, jetzt mache ich die Grafik und nicht so eins ins andere übergehen lassen. Sie können gerne Diagramme oder Zeichnungen verwenden, wenn Ihnen das hilft, vielleicht um den Decision Tree in der KI darzustellen oder so, ist das, oder den ökonomischen Fluss dieser oder jener Ressource, können Sie das gerne machen. Screenshots sind auch in Ordnung, sollten aber gezielt angewendet werden und nicht nur ornamental. So, das ist ein tolles Spiel, guckt ihr mal diese Grafik an, sondern wenn Sie einen Screenshot einsetzen, dann bitte im Text auch begründen, also benutzen. So, wie man in Abbildung 1 sieht, ist das und das. Also wenn es notwendig ist, kein Problem. Aber deswegen gebe ich ja auch Zeichenzahlen an und nicht Seitenzahlen. Mehr Screenshots heißt einfach mehr Seiten. Aber es rettet Sie nicht vor der Notwendigkeit, Text zu produzieren. Quellen bitte nicht nur hinten angeben, so Spiegelstriche, das sind die Quellen, die ich verwendet habe, sondern im Text dann auch entsprechend referenzieren. Und Sie haben das ja hoffentlich bei Frau Dang gelernt, so die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Soweit ich weiß, ist das Ihre erste Hausarbeit, aber auch diese Veranstaltung im Winter fand nicht umsonst statt. Wir haben auch den Leitfaden zum Verfassen schriftlicher Hausarbeiten, haben wir ja dafür geschrieben. Orientieren Sie sich einfach dran, was Schriftgrößen angeht oder wie man richtig eine Quelle zitiert, wie man eine URL korrekt zitiert und solche Dinge. Da gibt es, also das sind jetzt keine, so muss man es machen und wehe, Sie weichen um 0,2 Zentimeter von der Rand ab. Also da gibt es ja auch solche Fächer, so sind wir gar nicht, aber achten Sie mal ein bisschen auf die wissenschaftliche Form. Das vereinfacht allen Beteiligten das Leben, wenn man weiß, Fußnoten stehen unten und die Quelle steht hinten und danach kommt auch nichts mehr und vorne steht der Name und so. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis, dann finde ich mich zurecht. Das sind alles so Dinge, die einfach zur Form gehören. So, dann werden Sie sich vielleicht fragen, wie bewerte ich das eigentlich alles? Sie dürfen alle zur Verfügung stehenden Materialien nutzen und Computerspiele sind im Internet ausführlich dokumentiert, bis auf die Kulturgeschichte, muss man sagen. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, den Sie gekommen haben. Ich erwarte daher qualitativ hochwertige und kompakte Analysen. Früher hat man das als Klausur gemacht, vor 2 Jahren. Das waren immer ganz schrecklich zu lesende Werke, weil Sie halt in den 2 Stunden nicht richtig viel schreiben können. Ich erwarte also, dass Sie sich wirklich Mühe geben, da auch was kompakt darzustellen. Und die sollten sprachlich und orthografisch überprüft sein. Sie haben alle die Hochschulreife, also so die Grundregeln der Groß-Kleinschreibung, der Kommasetzung ist tatsächlich Voraussetzung. Es gibt in der Regel nie Punktabzug, wenn dann doch Fehler drin sind. Also wir sind ja hier nicht in dem Deutschunterricht. Aber also es kommt vor unter extremen Fällen, wenn man so das Gefühl hat, nicht mal Word hat sich das angeguckt, was Sie da geschrieben haben, also oder Ihr Textverarbeitungsprogramm. Sie müssen das jetzt aber nicht irgendwie Familie und Freunden zum Lesen geben, aber zumindest einmal ausdrucken und nochmal drüber gehen hilft, weil am Bildschirm sieht man vieles nicht. Die englischsprachige Wikipedia hat teilweise hervorragende Zusammenfassungen zu spielen, ist aber selten eine Originalquelle. Die hat allerdings ihre Originalquellen auch noch belegt. Also es ist gar nicht schwer zu den also ursprünglichen Anleitungen, Coverarts, Interviews mit dem Macher, Making-of-Videos, die sind da alle verlinkt. Die können Sie auch gerne benutzen. Also nur weil es in der Wikipedia steht, ist es ja nicht wertlos geworden, sondern ganz im Gegenteil. Widerstehen Sie aber bitte der Versuchung, die Wikipedia-Einträge zu paraphrasieren. Das ist nicht Sinn der Aufgabe. Also einfach schreiben, was da steht. Sie sollen sich durchaus mal umschauen, was Sie noch so an Quellen finden. Beachten Sie die grundlegenden wissenschaftlichen Arbeitens und so weiter. Ganz wichtig, zitieren ist immer in Ordnung. Außer es sind jetzt so 3-seitige Blog-Zitate. Plagiate, auch unbeabsichtigt stehen gelassene Copy-and-Paste-Notizen, weil man erstmal alles zusammensammelt und dann mache ich Ihnen einen tollen Text drauf und dann vergisst man die Anführungszeichen und dass man kein Englisch native spricht und so. Also, wobei das wird ja dann als ziemlich deutlicher handwerklicher Fehler zu sein, aber wenn man irgendwie deutsche Blog-Einträge, die so schön formuliert haben, kopiert und Plagiate sind Plagiate und ich kann auch nicht rausfinden, ob die ernst waren oder nicht. Das ist nicht bestanden, dann können Sie es ja nochmal machen. Wie ist die Benotung? Nach folgendem Maßstab, es gibt diese sogenannte Solo Taxonomy, wenn Sie das interessiert, gibt es einen schönen Film und auch ein paar schöne Texte dazu, die folgendermaßen ausbaut. 5 ist das sogenannte Pre-Structural, unzusammenhängende und unorganisierte Informationsbrocken werden ohne erkennbaren Bezug zur Themenstellung aufgelistet. Also dieses, oh Gott, ich muss ja morgen abgeben, dann schnell noch was zusammenschreiben. Das heißt, Sie waren vermutlich nicht in der Vorlesung oder haben sich dort zu viel mit Ihrer Facebook-Seite beschäftigt und haben sich auch sonst um nichts gekümmert. Also Sie verwenden keine Fachbegriffe, Sie kennen keine Spiele und irgendwie, also das ist nur 5. Ich habe noch nie, also auch im letzten Jahr, es gab keine 5. Das ist keine Prüfung, durch die Sie wahrscheinlich durchfallen werden, aber außer Sie zeigen halt ziemlich deutlich, dass Sie das alles gar nicht interessiert. Ausreichend heißt, wenn Sie einfache Zusammenhänge ohne Gewichtung oder Verständnis der Bedeutung aufschreiben, also wenn Sie diese Spiegelstrichaufzählungen machen, das nennt man das Monostructural. Also Sie können so ein Ding, Sie machen zum Beispiel nur eine Grafikanalyse oder Sie haben nur dieses eine Spiel und das nur dieses Spiel gucken Sie sich an, weil Sie das, als Sie 6 waren, zum ersten Mal gespielt haben und seit Sie 10 sind, spielen Sie auch gar nicht mehr. Deswegen kennen Sie noch ein Spiel von 2003 oder was auch immer, wann das war. So, und das schreiben Sie dann auf und das war's dann. Das ist ausreichend, ist okay, also können Sie so machen. Ist halt sozusagen sehr eindimensional, deswegen ist hier so ein Block. Sie kennen einige Spiele oder ein Spiel, wissen aber nicht um die Relevanz, Sie kennen nur vereinzelt Fachbegriffe und ansonsten schreibt man dann so, es eben halt doch war ein tolles Spiel und also man arbeitet mit vielen blooming Adjektiven. Sie versuchen die Arbeit durch reine Anwesenheit in der Vorlesung zu bewältigen, also indem Sie überhaupt nicht darüber nachdenken und dann einfach damit durchkommen wollen. Befriedigend ist schon besser. Und da bewegen wir uns in dem Bereich, in dem die ersten Noten einsetzen. Ich glaube, ausreichend habe ich einmal vergeben. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ist es überhaupt nicht schwer, in die Dreierzone zu kommen. Dann müssen Sie nämlich zahlreiche Spiele kennen, sehen aber nicht den Zusammenhang. Dann müssen Sie Dinge nebeneinander aufzählen. Also ich kenne das Spiel und wie in dem und so. Sie kennen zwar Fachbegriffe, aber auch hier sehen Sie die Verbindungen nicht. Sie haben so eine Checkliste und die können Sie abhaken. Das ist befriedigend, ist in Ordnung. So ist halt so der Durchschnitt, was man so erwarten kann, dass sie Listen abhaken können. Sie schreiben ihren Text durch Abschreiben von Fakten. So, dann können Sie auch jeden Fakt können Sie zitieren, das ist befriedigend, ist in Ordnung. Wir wollen aber mehr. Jetzt kommen wir nämlich in den Bereich des Deep Learnings. Also Sie können Beziehungen herstellen. Dieser Bereich heißt Relational, deswegen gibt es hier diese Verbindungen. Relational heißt, Sie können Ihr Spielrepertoire auf die Fragestellung bezogen sortieren. Sie kennen Spiele und wissen aber auch, das brauche ich nicht. Ich muss nicht Zelda mit GTA vergleichen, wenn es um Fortbewegung geht. So, das wissen Sie, weil es vielleicht bessere Vergleiche gibt. Sie dürfen aber auch Zelda mit GTA vergleichen, wenn Sie einen bestimmten Punkt damit klar machen wollen, dass sich Pferde genauso anfühlen wie Autos oder so. Also wenn es sowas gibt, will ich Ihnen ja nicht, es gibt keine Verbindung, die völlig absurd wäre. Immer nur im Kontext einer bestimmten Fragestellung ist sie mehr oder weniger hilfreich. Sie kennen Fachbegriffe und Verbindungen, also Sie verstehen das, können Sie aber nur zu, das ist ein bisschen komplex, komplizierter Satz, Sie können sie nur zu den Beschreibungen der Sorte von Phänomenen und Beispielen benutzen, die bei Ihrem Aufbau beteiligt waren. Sprich, Sie können nacherzählen, was ich Ihnen vorerzählt habe oder was Sie auf irgendeiner Webseite gelesen haben. Sie haben fleißig gelernt, aber zu wenig nachgedacht. Ist im Prinzip, das macht zu einer guten Arbeit. Da können Sie vieles aufzählen und haben auch vielleicht haben eine These, bringen so ein paar Verbindungen, aber es reicht irgendwie noch nicht, bis zu eins vorzustoßen, weil Sie hier Dinge leisten, die Sie nicht hier gehört haben. Also Sie lesen mehr, als ich Ihnen an Quellen gebe. Sie spielen mehr Spiele, als wir Ihnen erwähnt haben. Sie kennen Fachbegriffe, die Sie hier überhaupt nicht gehört haben, weil Sie einfach selbstständig mit dem Thema gearbeitet haben. Das ist das, wo man hin will. Dass sie selbstständig werden und nicht nur nacherzählen können. Beziehungsweise, aber Herr Kubek hat in der dritten Vorlesung gesagt, das sei zusammenhängend und deswegen sehe ich den Zusammenhang jetzt auch. Ist in Ordnung, aber wenn Sie selbstständig Zusammenhänge sehen und herstellen können, die auch noch begründen und belegen und so, dann ist das die Krone dessen, was Sie in dieser Hausarbeit erreichen können. Sie haben also ein umfangreiches Spielerepertoire, dass Sie spontan auf neue Fragestellungen bezogen ordnen und selektiv darstellen können. Also Sie haben eine These, dann sortieren Sie erstmal Ihr internes Wissen und gucken, was Sie davon brauchen und auch selektieren Sie es bewusst und gezielt und sagen, ah, ich kenne ja nur 10 Spiele, die packe ich jetzt alle rein, damit es aussieht, das kenne ich viel. Sondern Sie kennen halt so viele Werke, dass Sie einfach auch getrost was weglassen können, ohne dass Sie Angst haben, dass Ihnen das zum Vorwurf gemacht wird. Sie kennen mehr Fachbegriffe und Verknüpfungen, als durch die Vorlesung geliefert wurden, weil sie sich halt darüber hinaus auch mit dem Zeug beschäftigt haben. Das ist ja eine sehr gute Leistung, ist ja auch überdurchschnittlich eine Leistung. Sie haben mehr gemacht, als von Ihnen erwartet wurde. Sodass ich davon ausgehe tatsächlich, dass die Mehrheit von Ihnen sich in diesem Segment bewegen wird. Also das, ich lege aber keine Glockenkurve drum, Sie können auch gerne alle eine 1 bekommen, ist mir auch recht. Aber die Mehrheit bewegt sich irgendwo im Zweierbereich, weil sie halt sagen, okay, ich habe ja noch andere Fächer und ich habe auch noch ein Leben und was darüber hinaus ist, das ist nicht so wichtig. Und das mit den Spielen ist ja eh nur ein Teil meines Studiums und so, das ist alles in Ordnung. Das heißt, sie hören sich nochmal die Vorlesung an, gucken sich die Folien an, haben ihre Checklisten, sie abhaken und sind da aber doch ein bisschen cleverer und sagen, okay, hat er zwar nicht gesagt, aber kann man ja durchaus auch darauf anwenden. Und dann bewegen sie sich hier. Und dann gibt es einige unter Ihnen, die sagen, nee, Spiele ist genau, da will ich ja genau hin und das war sowieso mein Medium und ich spiele sowieso, seit ich denken kann und ich kenne auch ganz viel und dann gucke ich mal, dass ich das darstellen kann, das gelingt Ihnen auch noch, dann landen Sie hier. Das ist das Ziel. Wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt noch, das zeige ich immer ganz zum Abschluss an dieser Stelle, diesen wunderbaren Film von, hier ist er genau, Teaching, Understanding. Jetzt brauchen wir noch Ton. Ja, das brauchen wir das nicht. Ja. Moment. Also, das ist eine Geschichte von zweien. Das eine ist Susan und das andere, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der ist so der, brauchen wir das für die Prüfung? Ist das ein Komma oder ein Semikolon? Also der so ein bisschen desinteressiert ist und sie ist halt so die Streberin, die alles gut kann. Also das ist die, die wir lieben und das ist eher, den wir eher so als, den nehmen wir zur Kenntnis. Das ist so die Geschichte, wie man eigentlich mit denen umgeht, dass man Leute wie hier, vielleicht, ich zeige Ihnen nochmal den Anfang nicht, das ist so, das soll ja nicht so verächtlich klingen. Nur Sie müssen das aus unserer Perspektive sehen. Es ist auch für Hochschuldidaktik geschrieben, nicht für Studenten.
Robert is also a home safety, same age, also a student of computer science, and also has the same intersection today. However, Robert is a different type of student. His goal is not to achieve understanding. In fact, Robert doesn't really care about learning himself.
Aus dem Rauch da.
His goal at university is different. His goal is to get a piece of paper. Handshake and report the manuals for the camera. To pass the manuals, get a degree, and get a job.
Gut, also das sind die beiden Hauptfiguren. Jetzt ist die Frage, wie kann man Roberts dazu kriegen, sich intensiver mit dem Stoff zu beschäftigen? Die Susans sind, also die sind uns nicht egal, wir lieben sie, aber you can't prevent her from learning, also die macht ihr Zeug schon selber. Die Roberts hingegen sind eben, die sagen, bringt mich das weiter, wie kriege ich damit diesen Schein am Ende und letztlich einen guten Job? Und da ist halt diese Frage, dass man bestimmte Anforderungen in Prüfungen stellt, die man auch abprüfen will. Also wir verlangen oder ich verlange in der Prüfung diese deeper cognitive processes, Vergleiche herstellen, relational oder eben eigene Thesen zu formulieren, darüber hinauszugehen. Das ist die Anforderung in der Prüfung, nachdem die Benotung erfolgt. Und dann können Sie sich überlegen, das ist nichts, was wirklich unmöglich ist, aber wie viel Aufwand Sie bereit sind, in diese Veranstaltung, in diese Hausarbeit zu stecken. Wenn Sie sagen, hier, befriedigend reicht mir, dann zählen Sie halt auf, was ich erzählt habe und damit kommen Sie auch durch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie hier durchfallen, die Angst war im letzten Jahr irgendwie so groß, die ist verschwindend gering, wenn Sie sich nur sichtbar Mühe geben. Weil es mir gar nicht darum geht, hier irgendjemanden auszusieben. Wir sind ja nicht in der Betriebswirtschaftslehre, wo man hart, oder Informatik sind auch relativ straff, was so die Qualifikationsanforderungen angeht. Bei mir geht es darum, ich möchte Sie dazu motivieren, sich aktiver und intensiver mit den Inhalten auseinanderzusetzen. So, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, nämlich die Frage der Bewertung. Es ist im Grunde genommen das, was ich Ihnen eben schon gesagt habe. Also er schreibt gerade das Telefonbuch ab.
Distinguishes five levels according to the cognitive processes required to obtain them. The lowest level of the taxonomy, level one, is known as the pre-structural level, at which the student has no understanding, uses irrelevant information, and or misses the point altogether. Level two is known as the structural level, where a student will focus on one relevant aspect only. Here the student has the competence to identify, to do a procedure, and or to recite.
I can't assume
a student at the multi-structural level, level three, can focus on several relevant aspects, but they are considered independently. He is able to classify, to combine,
auswendig gelernt, kann man richtig sagen. Sie lachen. Also das fragt niemand, aber das, also was Sie alle umtreibt, ist, brauche ich das für die Prüfung? Wenn Sie so denken, sind Sie so in dieser Robert-Schiene. Was muss ich haben, um dieses verdammte Papier zu kriegen und nicht, was muss ich lernen, um diesen Gegenstand mir zu erschließen? Also danach bewerte ich, wenn Sie mich kennen, also danach bewerte ich alles. Vom IFES bis zur Dissertation gehe ich nach diesem Bewertungsschema vor, immer angepasst an den jeweiligen Kontext. Also was kann ich überhaupt voraussetzen? Was ist monostructural oder multistructural in dem jeweiligen Ausbildungsgrad? Insofern, Sie werden ja noch öfter mit mir zu tun haben, im Zweifelsfall ist gar nicht schlecht, wenn Sie dieses Bewertungsschema kennen. Die Kollegen nutzen es auf ähnliche Weise, wenn häufig auch nicht mit diesen Begriffen oder mit diesem theoretischen Hintergrund. Also egal, ob Sie jetzt ein Robert oder eine Susan sind, zu wissen, wie Sie sich in diesem Bewertungsschema gut verorten, ist für alle überlebenswichtig. So, das wäre mein Hinweis zur Hausarbeit. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Ich kann Ihnen auch mal, ich habe jetzt keins dabei, so Best Practices ist schwierig, weil ich, wenn ich Ihnen was vorlege, dann kriege ich ganz viele, die genau das abschreiben. Also, hey, der hat eine gute Note bekommen, will ich auch, schreibe ich das mal ab. Deswegen bin ich da immer ein bisschen zögerlich, wirklich längere Textbeispiele zu liefern. Aber vielleicht kann ich ja das ein oder andere noch klären, indem ich Ihnen dann mal vorlege, was ich mir darunter vorstelle. Sie haben eine Frage. Naja, also Sie wählen mir sonst eine clevere These, wo Sie nur die Grafik sich anschauen müssen. Also mir wäre es schon lieb, wenn Sie mal so ein bisschen in die Breite gehen. Sie können das ein oder andere auch mal weglassen aus Platzgründen. Also gerade die Performance ist sowas, das ist nur zu analysieren, wenn man jemanden zuschaut, der spielt. Das ist was Besonderes. Oder es gibt Spiele, die haben keine ausgeprägte Animation. So, dann nehmen Sie halt so ein rundenbasiertes Spiel, dann ist die Animation weg, da können Sie nicht viel analysieren. Wenn also das Spiel in dem Bereich wenig hergibt, vielleicht auch filmästhetisch nichts zu liefern hat, dann können Sie das weglassen. Ansonsten aber es ist zwar auf die These fokussiert, aber Sie müssen auch ein bisschen angeben, das ist ja eine Prüfung. Also zeigen Sie, dass Sie diese Bereiche kennen und verstehen. Sie müssen nicht jeden Satz sofort auf die These beziehen, wenn die zu eng ist. Es ist so eine Mischung. Lieber in die Breite, dass Sie mal so in jedem Bereich was darstellen können. Es sei denn, Sie können wirklich begründen, es geht um KI, ich muss ganz viel zu KI sagen und dann beziehen Sie die Grafik, wie wird die von der KI gesteuert. Also ich lasse Ihnen das so ein bisschen frei, was wegzulassen, hätte aber lieber, dass Sie die Breite suchen und sich nicht nur auf zwei oder drei Aspekte konzentrieren. Kann ich aber keinen Algorithmus angeben, wie viele Sie weglassen. Nur wenn ich das Gefühl habe, da wird also versucht, eigentlich bräuchte man es, aber jemand wollte sich dazu, also gerade Grafik ist so ein Ding, Grafik ist sehr technisch, deswegen hätte ich schon gerne, dass Sie alle sich mit der Grafik beschäftigen, weil das was wiederum sowas ist, wo man wirklich auch mal zeigen kann und muss, dass man einen Blick dafür hat. Und gerade das dann wegzulassen, wäre eher schwierig. Ich schreibe es aber noch rein. Also ich schreibe doch rein, hier vielleicht unter der medienästhetischen Analyse, welche Aspekte können weggelassen werden. Kommt dann in das Dokument, was ich Ihnen online zur Verfügung stelle. Weitere Fragen? Ja. Also die Kulturgeschichte ist, also der Film ist dann Teil der Kulturgeschichte des Spiels. Und wenn Sie eine Filmadaption wählen, dann können Sie sich natürlich die Frage stellen, wo kommt dieser Film her? Wenn der Film wirklich die Grundlage des Spiels ist, dann ist es ja vor allem die Kulturgeschichte des zugrunde liegenden Werkes die spannende. Und Kulturgeschichte häufig ist halt eine Genregeschichte. Also es gibt kaum ein Spiel, was sich nicht an irgendein Genre orientiert, zumindest was Narration und die visuelle Darstellung angeht und die Narration. Also bei der Ludik haben sie manchmal kulturgeschichtliche Referenzen auf Brettspiele oder bei Rollenspielen haben sie natürlich D&D und so was im Hintergrund, was sie dann aufrufen können. Aber Kulturgeschichte häufig bezieht sich auf andere Kulturprodukte, kulturelle Produkte und das sind halt narrative Medien. Also die Geschichten erzählende, meistens Filme, Bücher, Comics sind so die Hauptquellen. Manchmal gibt es aber auch Spielzeuge, wo sie sagen, ja klar sieht der aus wie der He-Man und der sieht aus wie der Conan und dann sind sie wieder auf der Spur.
Ich stelle es mir als potenziell anspruchsvoller vor, wenn man jetzt sehr moderne Spiele hat, weil man es ja sozusagen mitten in der aktuellen Kultur befindet und ganz den Blick darauf haben.
Das ist Ihre Entscheidung. Das Problem ist, ich komme nur bis zum Jahr 2000, also bis kurz nach Ihrer Geburt, komme ich, also in der Vorlesung liefere ich Ihnen den ganzen Stoff. Wenn Sie ein aktuelles Spiel nehmen wollen, müssen Sie viel nachrecherchieren. Dafür haben Sie ein Spiel, was Sie auch kennen. Also das ist so ein Trade-off, den Sie da eingehen. Nur, das ist Ihrer Meinung nach, also ich sage mal so, Sie sind zwar in der aktuellen Kulturgeschichte, aber Sie müssen ja auch nicht bis zum Jahr 2014 vorgehen. So die viele Meilensteine sind in den letzten Jahren nicht dazugekommen in den Genres, sodass Sie durchaus auch im 19. Jahrhundert anfangen können. Und es gilt auch nicht, alles zu schreiben, was es dazu zu schreiben gibt, sondern Sie sollen überhaupt mal klar machen, dass Sie dafür einen Blick entwickeln, dass Sie überhaupt sowas sehen an Bezügen. Und ich werde Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie nicht alle Bezüge aufgezählt haben oder nicht alle Meilensteine genannt haben. Dafür haben Sie gar nicht den Platz. Ist aber eigentlich auch ein schönes Ergebnis, wenn Sie am Ende der Hausarbeit feststellen, boah, ich könnte da ja noch 50 Seiten mehr zu schreiben. Also dann hat man eben dieses, man weiß mehr, als man jetzt aufschreiben kann. Es ist mir lieber als dieses nach 5 Seiten, eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt, weil das in der Regel nicht stimmt.
Ja. Sollen wir bei der ludischen Genre-Einordnung in die Vergangenheit und auch in die Zukunft beschreiben, das Einfluss auf die anderen Spieler hatte? Ja. Wenn wir jetzt ein sehr aktuelles Spiel nehmen, dann fällt ja diese Zukunft.
Klar, dafür ist die Vergangenheit länger. Also das ist bei Spielen kann man tatsächlich, also die Zeitspanne ist ja relativ überschaubar und egal wo Sie sind, Sie haben immer die gleiche Zeitspanne, entweder nach vorne oder nach hinten. Also das ist da relativ egal. Wenn Sie mit Pong anfangen, ist die Herausforderung natürlich eine ganz eigene, dafür gibt es nach hinten nicht so viel. Also da gibt es dann viel zur Kulturgeschichte zu berichten, aber nicht so viel zur Spielegeschichte im Vorfeld. Und wo Sie sich dafür, also Pong ist deswegen ein schwieriges Beispiel, also es gibt so ein paar Spiele, Sie müssen nicht die Spiele mit mir abstimmen, also Sie können nehmen, was Sie wollen, Handy-Games, Konsolen, PC-Spiele, alles recht, aber es sollte komplex genug sein, um verschiedene, da sind wir wieder bei Ihrer Frage, welche Aspekte müssen rein, das Spiel sollte komplex genug sein, um diese Aspekte auch abbilden zu können, also Pong ist insofern schlecht, weil die Grafik so reduziert ist, es gibt eine KI, wenn Sie es gegen Computer spielen, aber im ersten Pong ja auch noch nicht. Die Physik sind alles so, das ist alles so rudimentär und schnell beschrieben, da kommen Sie mit der Analyse nicht sehr weit. Also achten Sie darauf, dass Sie ein Spiel wählen, was man schon in mehreren dieser Dimensionen auch sinnvoll analysieren kann. Aber das lege ich Ihnen dann frei, welches Spiel das ist. Gut, also wenn Sie weitere Fragen haben, wir können gerne nochmal später darüber sprechen. Auch für Sie, die Sie das nur an den Kopfhörern hören. Können Sie da mich jederzeit darauf ansprechen. Mein Ziel ist es tatsächlich, dass Sie eine so gute Arbeit wie möglich schreiben. Es ist kein verstecktes Wissen, was dann in irgendeiner Klausur, können Sie Pech oder Glück haben. drankommt. Das habe ich früher auch nie gemacht. Da habe ich die Klausur auch in der ersten Stunde bekannt gegeben, was die Frage sein wird. Insofern, es geht tatsächlich darum, dass Sie einen möglichst gut strukturierten Extended Abstract Level erreichen, wegen mir auch alle. Also da habe ich auch kein Problem. Es müssen auch nicht in der Glockenkurve so und so viele Dreien und Vieren bei rauskommen. Machen Sie das Beste draus. Sie haben bis zum 30. September Zeit. Also bis dahin hätte ich gerne dann die schriftlichen Hausarbeiten in Papierform. Digital brauche ich gar nicht so dringend. Die Papierform ist mir wichtiger, das kann ich viel besser lesen. Gut, dann machen wir an der Stelle Schluss. Eine Stunde hat es gedauert und verbringen die letzte Zeit dann noch mit dem historischen Teil.